Was war die letzte Aussage, die Petrus predigen konnte? Wann hat der Heilige Geist gesagt, danke, das genügt, mehr brauchst nicht? Also gut, ich helfe euch. Aber ermutige dabei wieder zum sorgfältigen Bibelstudium. Der letzte Satz, den Petrus predigen kann, ist: Jesus, von dem alle Propheten bezeugen, dass in seinem Namen die Vergebung der Sünden gepredigt wird. Und da sagt der Heilige Geist, danke, das genügt. Denn die Botschaft, dass der Glaube an Jesus aus dem Wort begründet, dazu führt, dass wir Sündenvergebung bekommen, wird von diesen Menschen augenblicklich geglaubt und vom Himmel her bestätigt. Und Petrus steht da und sagte, was denn nun passiert? Und das Zeugnis ist, dass sie durch den Geist in die Einheit der Gemeinde eingefügt sind. Und dass es jetzt nicht um ein Werden und ein Nichtwerden, um ein Erweitern und Begrenzen geht, sondern um ein achtungsvolles, demütiges Anerkennen, dass das von Gott her geschieht. Und so sagt Petrus, die haben ja Jesus erlebt, gleich wie wir. Die sind zwar kulturell anders gestrickt, die haben zwar andere Hintergründe, die sprechen zum Teil noch andere Sprachen, ihre Traditionen sind anders, aber offensichtlich zählt das alles nicht. Und er befahl, dass sie getauft würden. Warum? Weil sie das Heil hatten und in der Taufe wurde das Heil bezeugt. Und damit war die Einheit hergestellt. Nicht hergestellt im Sinne der Machbarkeit, sondern die Einheit wurde entdeckt und akzeptiert. Das Gleiche war, als die Gemeinde sich ausbreitete unter Paulus. Paulus ist eine einzige Gebetserhörung Jesu. Stellen Sie sich einen bis ins Knochenmark erzkonservativen Pharisäer vor. Ein Elite-Pharisäer, der sagen konnte, ich habe alle meine Zeitgenossen bei Weitem übertroffen. Jesus begegnet ihm vor Damaskus. Und er hat zwei Fragen. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist eine so knappe, schlichte, gerade Reihenfolge, die sollten wir wieder mal durchbuchstabieren. Herr, wer bist du? Herr, was willst du, was ich tun soll? Und dann bekommt er die Anweisung. Geh hin. Und dann redet der Heilige Geist zu Ananias und sagt, jetzt gehst du auch hin. Aber doch nicht zu dem. Herr, der ist unmöglich. Der verfolgt die Gemeinde. Das geht überhaupt nicht. Geh hin, denn er betet. Ananias geht hin und spricht ihn an, Bruder Saul. Das ist nicht die übliche, höfliche Anrede von kirchlichen Würdenträgern, sondern in der Anrede Bruder ist bereits die Anerkennung, da ist einer zum Leib Jesu, zur Gemeinde hinzugefügt worden. Und er sagt, ich bin gekommen, um dir vom Herrn zu sagen, was du tun sollst. Und er sagt, der Herr hat dich berufen. Du sollst ein Werkzeug werden, die Wahrheit der Einheit der Gemeinde Jesu in alle Kulturen, Länder, Sprachen und andere Bereiche zu bringen. Und damit du gefüllt werdest mit dem Heiligen Geist und wieder sehen werdest. Paulus erlebt das, er steht auf und lässt sich taufen, auch wiederum als Bezeugung seines Heils, nicht als Empfang des Heils. Und so beginnt Paulus den Dienst und der Dienst hat einen Höhepunkt. Es gibt keine Vorbedingungen, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Unterschiede, es gibt nichts, was die Einheit der Gemeinde Jesu einschränken kann. Denn ihm reisten bald Judaisten nach, die sagten, ja, Paulus, der hat euch das volle Evangelium verkündigt, aber wir verkündigen euch das noch vollere. Oder andere, das Ursprüngliche mit allen Eingrenzungen. Und Paulus bewegt sich mit einer kleinen Anzahl Brüder nach Jerusalem und er trägt die Sache vor. Jetzt geschieht auf dieser Synode, so kann man das nennen, geschieht etwas. Hier wäre die erste ganz große Spaltung sonst geschehen zwischen Juden, Christen und Christen aus den Nationen. Und sie kommen zu dem Konsens und sagen, so halten wir nun daran fest, dass ein Mensch ohne die Voraussetzung irgendwelcher religiöser Leistung im Glauben an Jesus gerettet werde. Und diese Botschaft geht in die Gemeinden hinaus und stellt diese Einheit her. Sie müssen verstehen, es gab damals all diese festen Strukturen, die heute unsere Kirchengebilde ausmachen, überhaupt nicht. Aber wissen Sie, was es gab? Dieses ganz große Bewusstsein, wir sind Glieder an einem Leib. Das Gebet Jesu wurde so erhört. Wenn wir jetzt in unsere heutige Zeit kommen, mit dieser ungeheuren Vielfalt, die wir haben. Ich bin der Überzeugung, dass ihr hier in Ulm auch noch gar nicht wisst, wo überall noch Christen sind. Ja, das geht mir immer wieder so. Ich stoße auf Gruppen und sage, ich habe gar nicht gewusst, dass sie da sind. Jesus hat den Vater gebeten. Der Vater hat sein Gebet erhört. Und die Einheit der Gemeinde Jesu wird durch diesen Heiligen Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, der uns das Zeugnis gibt, dass wir sprechen können, Abba, lieber Vater, durch den wir zu einem Leib zusammengefügt sind, dass das neu entdeckt wird. Und nun gebe ich meine Kernthese weiter. Es geht nicht um all das Bemühen des Einswerdens, sondern es geht um die Entdeckung des Einsseins. Das habe ich gelernt. Das musste ich lernen. Ich kam auch aus einem bestimmten beengten Kreis. Meine Vorfahren waren deutsche Siedler im Osten. Und die Situation führte dazu, dass da das Deutschtum und die Form des Christentums umso ausgeprägter war, weil man als Minorität in einem fremden Land lebte. So bekam ich von meinen Eltern eine Prägung mit. Selbst als ich mich mit 16 Jahren bekehren durfte, Jesus erlebte und mich zunächst all die Isten, Bisten, Tisten und andere Kirchen überhaupt nicht interessierten, da habe ich dann bald gemerkt, es gibt einen Haufen unterschiedlicher Gruppen. Nach meinem Studium am Seminar lernte ich dann weitere kennen. Und dann erinnere ich mich noch ganz gut daran, dass ich irgendwo mit Leuten zusammenkam, wo ich dachte, was das für ein unmöglicher Verein. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und dann merkte ich auf einmal, wie Gott in meinem Herzen redete.